redet, ist nicht tot.
Ich sitze bei Simone Schlindwein und Dominik Johnson. Die beiden haben ein Buch geschrieben, das heißt Tatort Kongo, Prozess in Deutschland. Hallo zusammen.
Hallo.
Fangen wir mit dem Kongo an. Ich weiß nichts über den Kongo. Ich vermute mal, das geht den meisten Menschen in Deutschland so. Die meisten halten Afrika für das Land im Süden, oder?
Ja, es ist ja auch im Süden, aber es ist kein Land. Afrika ist riesig.
Ja.
Der Kongo ist eins von 52 Ländern. Ist an sich schon so groß wie Westeuropa, ein riesiges Land. Der Kongo alleine ist so groß wie Westeuropa, es sind über 2000 Kilometer von einem Ende zum anderen. Ist mittendrin, ist ein Land, wo man kommt ja nicht von einem Ende zum anderen, außer man fliegt. Das ist alles Urwald und nicht erschlossen und es gibt kaum Verkehrswege und es gibt eigentlich nicht wirklich was funktioniert in diesem Land. Und es ist ein Land voller bewaffneter Gruppen und Leuten, die sich dem Staat sehr fern fühlen und machen, was sie wollen, oder die aus Nachbarländern reingekommen sind und machen, was sie wollen, und ein permanenter Krisenherd. Und
wenn du sagst, dass nichts funktioniert, meinst du das mit im Sinne von nichts? Also you name it und es funktioniert nicht? Also was weiß ich, Wasserversorgung, Stromversorgung, Telefon, sowas, was wir halt völlig normal
finden. Es funktioniert also in den Städten, aber es funktioniert nicht jenseits der Stadtgrenzen, dass man fließendes Wasser oder Stromversorgung tatsächlich hat.
In den Städten ja auch nicht. Also die meisten Leute nicht.
In den meisten Teilen, ja. Also man lebt, also es ist ein riesengroßes Urwaldgebiet, durch das man auch mit Straßen kaum durchkommt oder von West nach Ost gar nicht durchkommt.
Wenn es ein großes Urwaldgebiet ist, großes Urwaldgebiet klingt danach, dass es eigentlich ein fruchtbares Land sein müsste. Also es müsste eigentlich, also ich würde jetzt Ackerbau und Viehzucht vermuten und eine wie auch immer prosperierende Gesellschaft.
Naja, Urwald ist ja nicht fruchtbar. Urwald ist einfach Urwald. Da ist der Kongo-Fluss, der fließt da durch.
Ja.
Der Kongo ist im Prinzip das Kongo-Becken oder so ähnlich und ist halt größtenteils von Urwald und Sumpf bedeckt. Also da kann man gar nichts anbauen, selbst wenn man wollte. Mhm. Außenrum gibt's halt schon Gegenden, die fruchtbar sind, wo genau das stattfinden könnte oder zum Teil auch stattfindet, Ackerbau und Viehzucht. Aber unter sehr rudimentären Bedingungen, weil eben die Infrastruktur nicht da ist. Das heißt, die 80 Millionen Leute, die im Kongo leben, die meisten von ihnen leben so außenrum, um den Urwald rum, voneinander getrennt. Sehr viele in großen Städten, wo eben sehr wenig funktioniert. Und ja, das ist schon merkwürdig, so ein Land mit einem großen, undurchdringlichen Loch in der Mitte, über das man dann immer rüberfliegt. Und wie dann die Leute so sagen, man fliegt über den Brokkoli, der da so endlos stundenlang unter einem hinweg geht unter den Wolken.
Warum holzen die das nicht ab und bauen da eine Straße durch? Brasilien kann das doch auch.
Da gab es mal Straßen.
Es gibt im Kongo seit 20 Jahren Krieg. Und in dieser Zeit ist alles verfallen und nichts neu aufgebaut worden. Früher gab es auch mal Straßen. Also man sieht im Dschungel auch ganz oft so alte Dinosaurieranlagen von Industrie und Bergwerken, die komplett verfallen sind. Oder Straßen, plötzlich taucht so mitten im Dschungel auch eine Asphaltstraße auf. Mhm. Und dadurch, dass es die Unsicherheit einfach, der Krieg einfach zu extremer Unsicherheit führt, lässt sich da auch kaum investieren.
Wer kämpft da gegen wen?
Mittlerweile reden wir von über 70 bewaffneten Gruppen.
70?
Ja, also die jüngsten Zahlen
von 2016. Und obendrauf noch der Staat, oder? Also oder gehört der dazu?
Die Armee, mit in die bewaffneten Gruppen sozusagen einreiht von vielerlei ihrem Verhalten.
Ja.
Insofern haben wir einfach einen großen Zirkus an Rebellenorganisationen und Milizen, die unterschiedlich strukturiert aufgebaut sind, zum Teil auch unterschiedlich bewaffnet sind. Einige schwerst bewaffnet und professionell auch ausgebildet. Einige sind ausländische Milizen, ugandische Milizen, ruandische Milizen oder burundische, die den Kongo als Rückzugsgebiet gefunden haben, als Versteck sozusagen, sich gegen ihre eigenen Heimatländer, die Nachbarländer wieder in den Krieg zu ziehen und von da aus immer wieder Angriffe gegen ihre Heimatländer zu starten. Und insofern lässt sich in diesem ganzen Zirkus, in diesem Konglomerat an bewaffneten Gruppen auch gar nichts, lässt sich der Staat zum Beispiel überhaupt nicht durchsetzen, dass man da mal eine Straße durchbaut.
Was wollen die alle? Ist der Kongo irgendwie, ist alles voller Bodenschätze oder warum hauen die da aufeinander ein?
Naja, der Kongo ist erstmal ein Land, wo man wunderbar untertauchen kann. Also wenn ich in Ruanda und Uganda politisch gescheitert bin und will irgendwo überwintern, dann gehe ich über die Grenze in dieses Land, was viel größer ist und viel leerer und wo keiner merkt, was ich mache. Und wenn er es merkt, kann er nichts dagegen tun. Mhm. Und deswegen ist es sehr praktisch. Es gibt da neben diesen doch relativ überschaubaren kleinen Ländern, die es im Umfeld gibt, dieses riesige Machtvakuum namens Kongo, wo ich mich regenerieren kann und mich erstmal hinsetzen kann und überlegen, wie es weitergeht und da meinen Staat im Staat aufbauen kann und die Leute, die da wohnen, die müssen damit halt irgendwie klarkommen oder ich bezahle sie dafür, dass sie mich da bleiben lassen. Es gibt dann auch welche, die wollen das nicht, gegen die muss ich dann kämpfen, dann entwickeln sich halt diese Konflikte zwischen aus dem Ausland eingesickerten Gruppen, lokalen Gruppen, vielleicht auch der Armee, die dann aber oft nicht präsent ist. Und wenn sie präsent ist, ist ja auch nicht besser. Und da bist du dann ganz schnell bei so einem Flickenteppich von ganz verschiedenen Leuten, die aus ganz unterschiedlichen Gründen am gleichen Ort sind.
Also unser Buch ist ja konkret über eine Rebellengruppe, die FDLR. Das sind die ruandischen Hutu-Kämpfer. Das ist ein Akronym und lang ausgesprochen bedeutet das Demokratische Kräfte zur Befreiung Ruandas. Mhm. Es sind die ehemalige ruandische Armee, die 1994 in Ruanda den Völkermord begangen hat an den Tutsi. In Ruanda leben die Volksgruppe der Hutu und der Tutsi. Mhm. Die Tutsi sind in der Minderheit. Und damals hat die ruandische Armee geplant, gemeinsam mit lokalen Milizen, die sie aufgebaut hat, die Tutsi auszurotten. Es gab rund 1 Million Tote. Und diese Armee hat sich nach der Tat in den Ostkongo eben zurückgezogen.
Wenn du Armee sagst, über was für eine Größenordnung reden wir? Also wie viel Menschen sind das, über die wir sprechen?
Das waren damals so an die 50.000 Soldaten. Also das war eine richtig gut strukturierte, sehr effiziente Armee. Die ist geordnet über die Grenze gegangen nach Kongo mit einem Haufen Zivilisten. Also die Zivilbevölkerung, die Hutu-Zivilbevölkerung unter ihrer Kontrolle, die hat sie mitgenommen. Den ganzen Staat hat sie mitgenommen, also die Tresore mit Geld drin, den Fuhrpark, die ganzen Verwaltungsakten, haben die alles mitgenommen, haben sich rüber in Kongo gesetzt, haben da Flüchtlingslager gebaut und sich von der UNO alimentieren lassen über Jahre.
Dazu muss man sagen, dass mit ihnen die ganze Hutu-Bevölkerung mitgerannt ist.
Ja.
Von der anderen Seite von Westen ist nämlich die Tutsi-Rebellion, die heute immer noch jetzt später die Regierung in Ruanda aufgebaut hat, einmarschiert. Insofern ist die Hutu-Armee mit der kompletten Hutu-Bevölkerung über die Grenze geflohen. Und das waren letztlich Millionen von Menschen.
Aus Angst vor Racheakten?
Ja. Oder,
ja, okay. Naja, die komplette war es nicht. Ne? Also es waren 1 Million Leute von, also in Sechstel oder Siebtel. Aber eben die in der Zone waren, wo die Armee bis zuletzt das Sagen hatte, die hatten dann natürlich Angst. Beziehungsweise man hatte ihnen ja immer gesagt, wenn die Tutsi kommen, dann werdet ihr versklavt, dann wird euch sonst was passieren, deswegen müsst ihr sie umbringen. Und das hat dann nicht funktioniert. Und dann dachten die, wenn jetzt die Tutsi mit Waffen kommen, dann passiert
ja, aber jetzt sind ja die Tutsi mit Waffen gekommen und die haben ja nicht alle Waffen versklavt gekommen. Oder habe ich auch das verpasst?
Nee, hast du nicht.
Weil ich denke mir die ganze Zeit, Moment mal, also der letztendlich ist der komplette eigentliche ruandische Staat mit seinen, also zumindest die Armee und das Geld, also alles, was so ein Staat irgendwie zusammenhalten kann, ist rübergegangen. Ich höre davon jetzt gerade zum ersten Mal.
Naja, die Tutsi-Guerilla, die dann Ruanda erobert hat, die hat ja dann ihren eigenen Staat neu aufgebaut, also den ruandischen Staat neu aufgebaut.
Ist denen das gelungen? Also ist Ruanda jetzt ein stabiler Staat, in dem es sich in Frieden leben lässt?
Ruanda ist heute ein Staat, in dem es sich leben lässt. In Frieden und frei, das mag dahingestellt sein. Aber es ist zumindest ein Staat, der sich von außen hin selbst verteidigt mit einer sehr festen Armee und die permanent vom Kongo aus, seit 20 Jahren von der ruandischen Hutu-Miliz FDLR konstant angegriffen wird.
Weil die ihr Land wiederhaben wollten.
Genau. Ja. Und diese ruandische Hutu-Rebellion im FDLR hat sich im Kongo über die Jahre hinweg neu formiert und hat sich 2000 offiziell unter diesem Namen auch gegründet. und hat so eine Art Exilstaat auf neu aufgebaut mit einer politischen und Führung und einer und einem militärischen Arm. Mhm. Also man muss sich das vorstellen, die haben Minister für Finanzen, Justiz, sogar Genderfragen. Sie haben wirklich wie so eine Art Kabinett aufgebaut und eine Verwaltung aufgebaut, die so weit tief geht, dass sie von sich aus beansprucht, 250.000 Menschen zu verwalten als ihre Bürger. Mhm. Die halten regelmäßig Wahlen ab, also es werden Präsidenten gewählt, die Kommissare gewählt, es wird so eine Art Direktorenkomitee gewählt, in dem so abgestimmt wird. Und es geht so weit, dass sie selbst Heiratsurkunden ausstellen oder Urlaube regulieren. Zum Beispiel die Armee, da hat jeder Soldat, wie im deutschen Bundeswehr auch, eben ein Anrecht auf Urlaub und den kann er beantragen und dann kriegt er so eine Art Urlaubspassierschein. Also es ist wie wirklich wie ein Staat im Staat, den sie da im Kongo etabliert haben. Und der gewählte Präsident seit 2000 bis heute, obwohl er jetzt in Stammheim im Gefängnis sitzt, ist ein Ruander, der hier in Deutschland auf Asyl lebte, also auch in Deutschland studiert hatte und Deutsch gelernt hatte und hier auf Asyl lebte, der 2009 verhaftet wurde, 2011 angeklagt wurde, gemeinsam mit seinem Vizepräsidenten, der auch in Deutschland lebte und der vergangenes Jahr schuldig gesprochen wurde wegen Kriegsverbrechen vor dem Oberlandesgericht Stuttgart.
Wenn jetzt Joachim Gauck, ja, in irgendeinem weit entfernten Land auf Asyl leben würde, dann wäre der aber doch nicht mehr Bundespräsident. Das heißt, von dieser Demokratie, dieses Staat im Staat, ist dann entsprechend wenig zu halten auch, oder? Also ist es eine Scheindemokratie oder ist es ernst zu nehmen, wenn die da ihre internen Wahlen machen?
Naja, die internen Wahlen, das ist natürlich unter der Führungsgruppe. Das ist ja kein, da gibt's kein Wahlvolk, wo dann die 250.000 Leute, die sie zu regieren, vorgeben. Das ist was noch übrig ist von der einst geflohenen Hutu-Bevölkerung. Die wählen ja nicht. So ist es ja nicht, sondern das sind Wahlen innerhalb der Gremien. Es ist eine militärische Organisation,
die nur demokratisch heißt.
Was schon spannend ist und was wir so nicht erwartet hatten, als wir damit anfingen, ist eben dieses Ausmaß an Regulierung des Lebens. Also man stellt sich ja die bewaffneten Gruppen so im Herzen Afrikas als eher so chaotische Banden vor, die halt
so dieses Bild
marodieren, irgendwelchen Scheiß machen, irgendwelche
Warlords. Genau, irgendwie so ein Toyota Hilux mit einer Geschützlafette hinten drauf, der immer durch die Gegend fährt. Das ist so das Bild, was man davon
genau, hat. Genau, ne? Und die FDLR, die will halt überhaupt nicht so sein. Die guckt auch auf die anderen, die kongolesischen Gruppen, die so sind, alle runter und sagt, sind alles Idioten. Wir sind ja ein richtiger Staat, wir sind nur im falschen Land, wir wollen wieder nach Hause, aber so lange machen wir unseren Staat, wie sich's gehört, mit Urkunden und Bürokratie und Gesetzen und Prozederes.
Wir sind die Reichsbürger hier in Deutschland, ne?
Das ist eigentlich gar kein so schlechter Vergleich, wenn du dir jetzt vorstellst, diese Reichsbürger wären irgendwann nach 45 in die Alpen gegangen, so in Österreich, und würden da immer noch das Deutsche Reich weiter pflegen. Mhm. Dann bist du da ziemlich nahe dran.
Was haben die denn für Einkommensquellen? Also wenn du 250.000 Leute verwaltest, musst du ja irgendwo auch Geld herkriegen.
Naja, im Kongo kann man immer Geld verdienen. Du nimmst jemandem was weg und verkaufst es ihm zurück oder du stellst dich in den Weg ganz banal auf einer Straße zwischen Dorf und Markt und wer durch will, muss zahlen. Mhm. Oder du gehst auf den Markt und verlangst Steuern. Oder du arrangierst dich mit dem lokalen kongolesischen Chief, auf dessen Land du lebst, und sagst, also sorry, wir sind nun mal gerade hier und da kannst du nichts dran ändern. Und wenn dir nichts passieren soll, und dann teilen wir uns halt die Einnahmen.
So. Schönes Land haben sie hier, wäre doch schade, wenn es abbrennt.
Eben, ja. So ungefähr. Und manchmal brennt es dann halt ab.
Ja.
Das ist dann.
Wir waren da auch sehr erstaunt bei der Recherche, dass die Verwaltung der FDLR so weit geht, dass sie wie eine Art Bank, also ein Bankensystem aufgebaut hat.
Das heißt, sie haben ihr eigenes Geld?
Sprich, nee, nicht ihr eigenes Geld gedruckt, aber man konnte sozusagen Geld einzahlen und kriegte da darauf Zinsen. Oder man konnte sich Geld ausleihen von der FDLR, zum Beispiel der einfache Kämpfer, der jetzt zu Hause neuen Waschbasar oder sonst irgendwas brauchte ein paar Dollar, oder du wolltest irgendwie eine Kuh kaufen oder was auch immer du nimmst, kriegst du von der FDLR ein Darlehen von 100 Dollar, musstest 120 Dollar zurückzahlen nach einem Monat, also je nachdem, wie die Zinslage ist. Und die FDLR hat so auch im großen Stil regional Geschäfte gemacht. Mhm. Vor allem viel mit Gold, und das geht zum Teil, ging das in die mehreren Dutzende, Tausende, wo sie wirklich auch Reis gehandelt haben mit offiziellen FDR-Urkunden. Also es war überraschend, wie weit eine Rebellengruppe im Dschungel sozusagen sich selbst organisiert hat und wie professionell das alles auch geworden ist. Allerdings sind wir da immer wieder über diesen deutschen Aspekt gestoßen, dass immer wieder hieß von, ich habe sehr viele Rebellen, aktive Rebellen oder auch Rebellen, die sich entwaffnet haben lassen und nach Ruanda zurückgekehrt sind, interviewt. Und die haben sehr viel erzählt, dass es eben der Einfluss von Deutschland kam, die Ausbildung von der deutschen Seite aus her, die das überhaupt möglich gemacht hatte, dass hier so ein Verwaltungssystem aufgebaut hat. Man muss dazu sagen, dass der oberste Militärführer der FDLR hier in Hamburg an der Bundeswehrakademie ausgebildet wurde in den 80er Jahren. Damals war er noch Offizier und zwar Hauptmann in der ruandischen Armee. Er war in der Präsidentengarde, also in der Leibwächtereinheit des damaligen Hutu-Präsidenten und ist in dem Zuge in einer Kooperation zwischen der Bundeswehr und der damaligen ruandischen Armee nach Hamburg gekommen, um dort eine anderthalbjährige Fortbildung zu machen und hat in dem Zug auch Deutsch gelernt und vor allem also viel Verwaltungswesen des Heeres gelernt. Und so wurde dieses deutsche Verwaltungsdenken in den Kongo verpflanzt.
Effiziente Bürokratie exportiert.
Ja. Es funktioniert ja auch nur so, wenn die einfach alle im Kongo wären, würde das ja nicht gehen. Aber der Präsident ist in Deutschland, der Vizepräsident ist in Deutschland, der Generalsekretär ist in Frankreich, der Sprecher war lange Zeit in Belgien, es gibt Leute in Südafrika, es gibt Leute in Amerika. Da werden natürlich Geschäfte international gemacht. Ja. Und diese internationale Vernetzung, die ist dann gleichzeitig ein Faktor für die ganzen Kämpfer, die da im Busch sitzen, zu sagen, ja, wir sind doch eine mächtige Organisation, uns kann man ja nichts anhaben. Das Ausland erkennt uns an. Unser Präsident ist ein großer Staatsmann, der da in Deutschland tatsächlich Präsident ist. Die wissen ja nicht, was da so wirklich läuft. Ne? Die wissen nur, dass wir unsere Leute überall haben und das heißt ja ein Zeichen von Anerkennung, weil sonst würde man uns das ja nicht machen lassen. Und das Verrückte ist ja, dass die Deutschen selber das lange Zeit gar nicht gemerkt haben so richtig.
Die Kämpfer im Kongo haben sich mir gegenüber, ich habe sie immer gefragt, wie stellt ihr euch das Leben eures Präsidenten in Deutschland vor? Weil viele haben noch niemals eine Großstadt gesehen, vor allem die jungen Kämpfer nicht. Die sagten oft, er fährt sicher Mercedes und wohnt in einer großen Villa wie so eine Art Botschafter.
Wie so ein Präsident, so Erdogan. So ein Präsident.
Ja, vielleicht sogar noch mit der Flagge auf dem
Kopf.
Gehisst.
Wie hat er tatsächlich gelebt?
Und tatsächlich lebte er in ganz einfachen Verhältnissen in einem Einfamilienhaus in Mannheim im Bahnhofsviertel.
Immerhin ein Einfamilienhaus.
In einem Wohnhaus, so. In ein Zimmer oder sowas, Apartment.
Okay.
Der Vizepräsident wohnte in Neufen in einem Einfamilienhaus. Beide waren nicht verheiratet, aber der eine war verheiratet, der andere zusammen mit einer deutschen Frau und die hatten beide jeweils zwei Kinder. Sprachen fließend Deutsch, waren sehr integriert. Der Präsident hat sich sehr in der Kirchengemeinde engagiert, ist sonntags beten gegangen und abends zum Rosenkranz, hat behinderte Leute mit dem Rollstuhl in die Kirche gefahren, hat sich halt auch in der Gemeinde aktiv gemacht.
Und während seine Leute im Kongo um sich geschossen haben.
Ja, hat er sich in der Mannheimer Kirchengemeinde engagiert.
Das heißt, wir haben auch unsere Bigotterie exportiert.
Ja, und der Vizepräsident Straton Mussoni, der in Neufen lebte, war Computerexperte bei einer Firma und die hat im Stuttgarter Justizministerium die Computer gewartet. Sprich, er ist in Stuttgart im Justizministerium ein- und ausgegangen, wo ja eigentlich die Menschen auf sicherheitsgeprüft werden sollten. Damals war er auch schon gelistet in der internationalen Geldwäsche-Datenbank von der UNO, wurde er damals aufgenommen, die nach der Führung der Rebellengruppen im Kongo sozusagen suchte und ist jahrelang durch diese Sicherheitsprüfung durchgeflutscht.
Das klingt nach mächtigen Freunden irgendwo. Habt ihr da was gefunden?
Das gab sicher mächtige Freunde, weil ja es durchaus Sympathien auch hier gab für die Hutu-Regierung, die dann 94 geflohen ist. Also die waren ja gut verbündet mit Belgien, mit Frankreich. Frankreich war ja mit Truppen damals präsent. Auch in Deutschland gab und gibt es natürlich Leute, die deren Anliegen gut fanden. und die auch geholfen haben. Der Präsident, der hat ja hier Asyl bekommen. Sein Asylantrag ging innerhalb von einem Monat durch. Das ist sehr ungewöhnlich. Mhm. Seit 2005 standen die unter UN-Sanktionen vom Sicherheitsrat. Reiseverbot, Finanztransaktionsverbot und so. Deutschland hat sich nicht darum gekümmert, das einzuhalten. Da gab es dann immer so diese bürokratischen Sachen. Dann war er nicht auf der richtigen Liste übertragen und man konnte nichts machen. Man hat ihnen auch nicht ihre deutschen Pässe oder das Asyl entzogen. Also es ist ja schon relativ seltsam, dass in Ruanda nicht nur hier politisches Asyl bekommt, sondern auch einen deutschen Pass. Und dann, obwohl er unter UN-Sanktionen steht, diesen Asylstatus weiter und seinen deutschen Reisepass weiter behält und machen kann, was er will, über Jahre.
Mit diesem deutschen Pass in den Kongo gereist, regelmäßig, über Uganda, meistens dann über die Grenze. Und hat dort bei einem dieser Besuche bei seinen Truppen da im Dschungel, das waren damals noch knapp 8 bis 10.000 Mann unter Waffen, die er dort hatte, auf einem Gebiet, das weit größer war als Ruanda damals, kam er eines Tages mit einem Koffer voller Geld angeflogen, und zwar eine 250.000 Dollar, um seine Truppen zu bezahlen. Und damals hat jedes Bataillon Geld bekommen und jeder Soldat 100 Dollar, um sich gewisse Dinge zu kaufen. Also so, ist damals richtig mit deutschem Pass wie ein Staatsmann auch im Dschungel empfangen worden, mit Paraden. Hat viel Reden dort geschwungen und ist wirklich von Bataillon zu Bataillon gestiefelt, in Gummistiefel durch den Dschungel, und hat jedes Bataillon besucht.
Man soll ja nicht eine Verschwörung vermuten, wo Unfähigkeit zur Erklärung ausreicht. Habt ihr irgendwelche Hinweise darauf gefunden, dass das, also ich meine, wo hat der den deutschen Pass her? Hat da jemand gepennt oder hat da jemand Fäden gezogen?
In seinem Asylverfahren war es sehr interessant. Wir haben plötzlich den Asylantrag, den er geschrieben hat, auch gefunden.
Ja.
Und haben das auch im Buch thematisiert. War es erstaunlich, dass er sich sozusagen als Opfer deklariert. Er pocht sehr darauf, dass er von der Volksgruppe der Hutu sei und dass die Tutsi ja im Kongo, im Ruanda, die Hutu ermordet hätten und nach wie vor alle Hutu ausrotten wollen. Also er stellte diesen Genozid in Ruanda einmal auf den Kopf und vertrete die Volksgruppen, wer hier eigentlich wen auslöschen wollte.
Das will das Amt nicht gemerkt
und,
haben?
Und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat diesem Antrag innerhalb von wenigen Wochen stattgegeben.
Also kurze Antwort, nein, ich weiß auch nicht, wir wissen auch nicht, warum das alles so war, ob das wirklich nur Inkompetenz war. Man muss ja sagen, Ruanda und Kongo sind nie wichtig hier in der Diplomatie,
ja,
oder in der Bürokratie. Also
gab's in dem Film Hotel Ruanda den schönen Satz, this is Africa, nobody cares about Africa.
Das ist leider so, und es gibt natürlich sehr viele komplett irre Asylentscheidungen, was Afrikaner angeht, nicht nur Ruanda.
Ja.
Also wir haben dann auch nochmal geguckt, wie war denn das während dem Völkermord eigentlich? Da sind ja auch Ruanda hergeflohen und haben Asyl beantragt, Tutsi vor allem.
Und
die wurden abgelehnt.
Aha.
Mit dem Argument, es werden ja alle Tutsi umgebracht, also kann nicht ein Einzelner sagen, dass er speziell verfolgt wird. Und unter der Maßgabe kann man natürlich jeden fernhalten,
ja,
wenn man will.
Ja, allerdings. Wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, das zu recherchieren?
Also ich bin 2008 in den Kongo gegangen und
man muss sagen, du lebst, also du verbringst dein Leben in Afrika.
Ich lebe in Afrika seit 8 Jahren. Ja. Und ich hatte eine Geschichte gemacht über Kindersoldaten und sprach mit einem sehr jungen, gerade frisch demobilisierten Kämpfer, also der kam so frisch aus dem Busch, sah noch ziemlich zerlumpt aus und hatte seine Waffe niedergelegt, und die UNO war jetzt dabei, den nach Ruanda zurückzubringen. Ich wusste damals von FDLR recht wenig. Aber erklärte eben, ich bin als Journalistin aus Deutschland, und er sprach so ein bisschen Französisch. Und bei Deutschland machte er große Augen und sagte, ach ja, dann kennst du meinen Chef. Der wohnt da auch. Und so bin ich so ein bisschen mit der Nase auf die FDLR gestoßen und hatte gegoogelt auch und habe die Webseite gefunden, die unter anderem nicht nur auf Französisch und Englisch und der lokalen ruandischen Sprache Kenya Rwanda, sondern unter anderem auch Deutsch aufgesetzt war. Und dann konnte man da im Impressum auf Kontakt klicken und dann stieß man auf eine deutsche Handynummer von O2. und auf einen deutschen GMX-Account, fdr@gmx.de. Ja. Und so bin ich mit der Nase draufgestoßen und habe weitergegoogelt und habe gesehen, ach, die Taz und Dominic Johnson hatten schon zu dem Fall mal was gemacht. Und so sind wir auch zusammengekommen damals.
Wie recherchiert man so eine Geschichte in einem Land, in dem es praktisch keine Infrastruktur gibt, in dem du nicht mal eben jemanden anrufen kannst oder Archive hast, die du durchforsten kannst?
Naja, das sind ja verschiedene Ebenen. Also das Problem oder dieses Phänomen FDLR, diese Kuriosität, dass es das da gibt, das ja. war ja jetzt nicht was wir erst dann rausgefunden haben, auch wenn das ganze Ausmaß von wie verschroben das ist, das wurde natürlich erst im Laufe der Zeit klar. Also ich beschäftige mich ja seit dem ruandischen Völkermord mit der Region, war da immer wieder auch und habe gemerkt, wie seltsam das ist, dass die FDLR ja in ihrer Kontinuität da ist und jeder weiß das. Und wenn man hierher kommt, weiß es plötzlich niemand mehr. Mhm. Und da hatte ich auch im Jahre 2008 so ein kurioses Erlebnis, als ich in Goma war, in der Stadt im Ostkongo, und da waren gerade deutsche Parlamentarier zu Besuch und wollten sich erkundigen, wie alles so ist. Und dann hat ihnen jemand von der UNO erklärt, naja, es gibt halt dieses Problem mit der FDLR noch und eigentlich müsste man ja da in Deutschland ansetzen, weil da der Präsident lebt.
Ja.
Und das wussten die nicht. Und ja. das war ihnen sehr peinlich.
Zu Recht.
Und dann haben sie einen Abend lang da mit allen möglichen Leuten gesessen und sich das erklären lassen. Das muss man sich vorstellen, deutsche Bundestagsabgeordnete müssen im Kongo sich erklären lassen, was in Deutschland an geduldeten militärischen Führern aus der Region lebt.
Ja, das war, wann war das?
Das war im April 2008.
2008.
Und die sind dann zurückgekommen und als sie zurückkommen, war zufällig gerade Ruandas Präsident auf Staatsbesuch in Berlin und der hat das dann natürlich also thematisiert. Ruandas heutiger Präsident Kagame, der frühere Tutsi-Rebellenführer. So, und dann wurde das zum Thema. Dann wurde es plötzlich zum politischen Thema. Ja, Deutschland setzt die UN-Sanktionen nicht um. Mhm. Und die Bundesregierung sagt, na, das müssen wir prüfen. Und
Das kann dauern.
Und dann fingen ja die Ermittlungsverfahren auch an. Der Generalbundesanwalt ist dann irgendwann tätig geworden. Der war ja schon vorher mal tätig, ein paar Jahre davor. Und dann hatten sie nichts gefunden und haben wieder aufgehört.
Ja, aber die wussten doch, wie der Typ heißt und wo er wohnt.
Ja, aber sie waren nie vor Ort. Sie hatten da keine Ahnung von, was eigentlich in der Region tatsächlich vor sich ging. Und es hatte keine Priorität. Hm. Ein paar Jahre später war es dann wichtiger. Die Ermittlungskapazitäten, die sind ja auch erst allmählich aufgebaut worden. Hm. Sowas gab es ja früher in Deutschland nicht, dass man ermitteln konnte, was Kriegsverbrechen weit entfernt irgendwie passieren. Also das haben wir sozusagen mitbekommen über die Jahre, wie sich so hier allmählich doch ein Bewusstsein entwickelt, ach ja, es gibt einen deutschen Bezug zu dem, was da unten passiert und mit dem muss man sich auseinandersetzen. Und das mitzubekommen und dadurch gleichzeitig selber darauf zu kommen, ja, wir müssen auch mal ein bisschen genauer gucken, was machen die da eigentlich und wie funktioniert das und was für Verbrechen werden da eigentlich begangen. Und so kommt dann sozusagen auf mehreren Ebenen eins zum anderen. Dann fängt man an, mit den Leuten da genauer zu reden, zum Beispiel mit demobilisierten Kämpfern. Es gibt ja sehr viele FDLR-Kämpfer, die bleiben da nicht. Mhm. Die haben irgendwann die Schnauze voll und die gehen zurück nach Ruanda. Die UNO hilft ihnen dabei. Und mit in Ruanda kann man mit ihnen reden.
Wie werden die denn in Ruanda empfangen? Also werden die wieder einfach in die Gesellschaft integriert und das wird ihnen verziehen?
Also die UNO hat seit 2001, also solange die FDLR offiziell existiert, mit diesen bewaffneten Gruppen, speziell mit der FDLR sozusagen zu tun, weil das immer das Dilemma war, man muss diese ausländischen Kämpfer in ihrer nicht nur entwaffnen, sondern sie auch noch freiwillig entwaffnen, also nicht Hände hoch und lass die Waffe fallen, sondern als UNO kann man die so nur rausreden, indem man ihnen gut zuredet nach dem Motto, kannst du nicht freiwillig, willst du nicht nach Hause. Das ist ein Ansatz, der nur ganz langsam tröpfelnd sozusagen die Jungs entwaffnet. Und seit 2001 hat die UNO damit dieses Dilemma am Hals, dass sie sich jeden Tag einen neuen psychologischen Trick ausdenken muss, wie man Jungs, die schwer ideologisch trainiert sind und unter extremer Kontrolle ihrer eigenen Kommandeure stehen, sozusagen aus dem Busch herauslockt. Mhm. Alte Männer, junge Männer, Kindersoldaten, es geht in alle Bereiche. Und
Frauen sind auch Frauen.
Frauen habe ich auch kennengelernt, Kämpferinnen oder eben Frauen, die zum, ich habe zum Beispiel einmal eine Ärztin kennengelernt, die an der Front Verwundete versorgt hat. Also insgesamt hat die UNO 20.000 dieser FDLR-Männer aus dem Busch gelockt in den letzten 20 Jahren. Allerdings stehen da nach wie vor noch ein paar hundert jetzt übrig. Und das ist eigentlich meistens der harte Kern. Das läuft in einem groß angelegt finanzierten Programm so, dass die erstmal die Waffe abgeben müssen und dann werden sie über die Grenze gebracht von UN-Blauhelmen sozusagen nach Ruanda zurück. Dort gibt es eine Demobilisierungskommission, die offiziell auf der ruandischen Seite von der Regierung aus erstmal verantwortlich ist für diese Jungs, die in ein Lager zu bringen. Das ist ein bisschen mehr wie so ein Ferienlager-Atmosphäre, also auch ohne Mauer, Zaun drumherum, wo die 4 Monate lang untergebracht werden. Dort kriegen sie erstmal ganz normale Schulungen. Viele können nicht lesen, nicht schreiben. Es wird ihnen auch ein bisschen erklärt, wie funktioniert so der ruandische Staat. Dadurch, dass sie ja immer ihr eigenes Staatswesen hatten, wissen die nicht so ganz genau, wie man in Ruanda, ihrem eigenen Heimatland, zum Beispiel wählen geht, ein Bankkonto eröffnet, dass es auch Schulgebühren gibt für die Kinder, aber es auch eine Krankenversicherung gibt. Wie funktioniert so eine Krankenversicherung? Was ist das eigentlich? Und so lernen die sehr viele einfach praktische Dinge, weil sie am Ende dieses Programms sich entscheiden sollen, was sie mit ihrem Leben anfangen wollen. Die einen wollen sagen vielleicht, sie wollen Mechaniker werden, kriegen von der UNO und der Weltbank finanziert beispielsweise eine Mechanikerausbildung. Der andere sagt, ich habe noch ein Stück Land von meinen Großeltern damals geerbt, ich will das bewirtschaften, er kriegt vielleicht Saatgut, Schaufel, Ackergerät oder eine Ziege, Hühner oder so. Also es gibt auch die gut ausgebildeten wie Männer, die früher einmal einen Universitätsabschluss gemacht haben oder zumindest Sekundarschule oder in der Armee waren, die sagen, wollte mein Leben lang studieren. Ich habe auch solche Männer kennengelernt, die dann letztlich zur Uni gegangen sind. Insofern gibt es für die ein Programm, wie die zu Hause aufgenommen werden.
Jetzt ein institutionalisiertes, aber wie reagiert die Zivilgesellschaft auf die?
Die ruandische Gesellschaft. Ja. Es gab da sehr viele Desensibilisierungsmaßnahmen in der eigentlichen Zeit. Und man muss auch dazu sagen, da wo die zurückkehren, leben deren Verwandten.
Okay.
Tanten, Onkel, Cousin, Cousinen, die ist ja eine Großverwandtschaft, die sozusagen den heimkehrenden Sohn wieder willkommen heißt auf den Heimathügeln. Und es gibt einen Bereich oder eine Region im Nordosten, Nordwesten Ruandas, in dem die hauptsächlich alle herstammen. Wo auch das Lager ist. Und da kehren die sozusagen ihre Heimatdörfer zurück. Meistens kannten die sich ja auch schon von vorher. Es ist momentan so noch so der harte Kern der FDLR übrig. Viele haben sich entwaffnen lassen, weil ihnen wirklich wie eine große Welle war das damals 2009, als die Präsidenten hier in Deutschland verhaftet wurden, haben innerhalb von 3 Monaten fast 1200 Kämpfer ihre Waffen fallen lassen und sind nach Hause zurückgegangen. Es war ein großer Beweis erstmal dafür, was für eine Rolle die gespielt haben in Sachen Kampfmoral, dass diese beiden Präsidenten hier von Deutschland aus agieren konnten, hat diese Massendesertation damals eigentlich schon ziemlich unter Beweis gestellt.
Wie viele Kämpfer sind das insgesamt dann gewesen?
Ursprünglich?
Naja, das waren kommt drauf an, wie man es zählt. Also die 50.000, die 1994 dahin geflohen sind, die waren am Schluss nicht mehr übrig. Die haben ja auch immer weiter gekämpft im Kongo, waren in den Kriegen involviert. Viele sind da auch einfach getötet worden oder sind weiter geflohen woanders hin. Als die FDLR gegründet wurde, was hat man da gesagt? 20.000?
20.000, das war so die grobe Schätzung.
Vielleicht auch eher 12.000 so richtig aktive. Dann so um 2008, 2009 hieß es immer so an die 6.000, glaube ich, wären noch übrig.
Und die reichen aus, um die restlichen 250.000 militärdiktatorisch zu kontrollieren?
Naja, die Zahl 250.000 ist ja deren eigene Zahl, ob die stimmt, ist nun auch nicht unbedingt klar, aber es reicht aus natürlich, um ein ziemlich großes Gebiet unter Kontrolle zu halten, wenn es da keine staatliche Autorität gibt, die sich dir entgegenstellt, dann reicht das aus. Und das sind ja erfahrene Soldaten mit sehr erfahrenen Offizieren, mit jahrzehntelanger Kriegserfahrung, die sind ohne Problem in der Lage, ein Gebiet von der Größe Deutschlands so weit zu kontrollieren, dass es ihnen keiner streitig macht. Also nicht, um es friedlich zu halten, aber um da die Obermacht zu behalten. Das reicht schon. Inzwischen sind es weniger, also ob es wirklich nur ein paar hundert sind, weiß ich jetzt auch nicht, aber es sind bei weitem keine 6.000 mehr. Wenn es über 1.000 sind, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Die sind jetzt schon schwächer. Und man merkt auch, dass dieses Staatswesen, von dem wir gesprochen haben, mit dem Präsident hier, das ist natürlich so ein bisschen verkümmert jetzt. Ne? Der Präsident sitzt in Haft. Der Vizepräsident hat sich losgesagt im Gerichtssaal, hat gesagt, ich will damit nichts mehr zu tun haben.
Hat er gesagt, hat er es getan?
Hat er gesagt, was er tut jetzt, wissen wir nicht. Okay. Er ist ja jetzt wieder auf freiem Fuß. Ja. Er wurde zwar verurteilt, aber die Strafe war so... Er hatte ja 6 Jahre in der Untersuchungshaft gesessen und damit war das schon abgegolten. Er wurde zu 8 Jahren verurteilt und deswegen kam er dann frei. Der Generalsekretär, der war 1 Jahr lang beim Internationalen Strafgerichtshof in Haft. Dann haben die sich entschieden, das Verfahren nicht zu eröffnen, den wieder freigelassen. Aber er ist jetzt auch sehr diskret geworden. Das heißt, diese große Struktur, die nach außen hin wie ein Staat auftritt, die ist es so nicht mehr. Das ist mehr so ein Untergrund. Dings geworden, auch im Kongo selbst. Die Klingt haben ja nicht
Rockerbande,
so sehr
wo der Chef verhaftet wurde.
Ja, vielleicht, ich weiß ja nicht, ob dann die Musik sich ändert, wenn der Chef nicht mehr da ist, ob die dann noch versuchen, möglichst originalgetreu weiterzuspielen oder ob sie was Neues erfinden. Also die hier versuchen, glaube ich, originalgetreu weiterzumachen.
Ja. Gelingt denen das? Könnt ihr das schon absehen? Also weil jetzt diese Rücktritte, also beziehungsweise Inhaftierungen, die sind ja recht frisch.
Das inhaftiert wurden sie 2009.
Ach so, okay.
Der Prozess wurde eröffnet 2011 im Mai und es hat 4,5 Jahre lang gedauert bis September vergangenen Jahres. Da war das ist das Urteil gefallen. Der Prozess hat deswegen so lange gedauert, weil das eben in Deutschland auch ganz extremes Neuland war, was die Justiz dort betreten hat. Mhm. In der eigenen erstmal Strafprozessordnung oder dem Völkerstrafprozess Gesetzbuch, das ganz 2002 zwar schon eingeführt gewesen war, aber noch nie zur Anwendung gekommen ist. Also da sind einfach die Spielregeln auch ganz neu gewesen. Der Kongo war komplett neu für die Ermittler. Man muss sich vorstellen, eine Gruppe von Staatsanwälten mit Übersetzern für eine Sprache, die kaum jemand spricht, und Ermittlern, vor allem auch Beamten des BKAs, die sich um die Fragen des Zeugenschutzes und des Opferschutzes kümmern müssen, sind in den Kongo mitten im Krieg sozusagen in den Kongo gereist. Und das war für die alle sehr, sehr neu. Insofern haben die Ermittlungen extrem lange gedauert. Die Übersetzungen haben extrem lange gedauert. Sie haben über fast 2 Jahre hinweg in Deutschland sämtliche Telefonate, E-Mails, SMS, Internetverbindungen von den beiden Präsidenten abgehört. Und da die ja meistens auf Kenia-Ruanda, auf der lokalen ruandischen Sprache miteinander gesprochen haben oder auch mit dem Kongo gesprochen haben, mussten das alles übersetzt werden. Und so haben die Ermittlungen wahnsinnig lang gedauert und damit auch der Prozess, weil auch in diesem Verfahren wieder alles übersetzt werden musste. Es wurden 23 ehemalige Kämpfer und Offiziere der FDLR eingeladen, als Zeugen auszusagen. Es haben Menschenrechtsexperten, Kongo-Experten, UN-Ermittler ausgesagt, BKA-Beamte ausgesagt. Es war das größte Verfahren, das vor dem Oberlandesgericht Stuttgart je stattgefunden hat und wahnsinnig aufwendig. Also Mammutverfahren wurde es öfter mal genannt. Und insofern, in dieser ganzen Zeit ist die FDLR tatsächlich moralisch international auch an den Pranger gestellt worden und ist damit, hat eigentlich jegliche ihre Glaubwürdigkeit als demokratische Freiheitskämpfer, wie sie sich selber immer so dargestellt haben, in ihrer eigenen Propaganda komplett verloren. Und das war vielleicht mehr ausschlaggebend für den Zusammenfall dieser Organisation als jetzt der tatsächliche militärische Zerfall dieser Organisation.
Gehen denn die restlichen Leute, die im Kongo sind, jetzt wieder nach Hause zurück, nach Ruanda?
Es gehen immer wieder welche. Also nicht wahnsinnig viele, aber das tröpfelt so weiter vor sich hin. Und man merkt, glaube ich, schon, die sind auf dem absteigenden Ast. Also es ist ja auch nicht mehr zeitgemäß. Ja, wenn das Ruanda von heute hat mit dem von damals auch relativ wenig zu tun. Die meisten Leute, die jetzt in Ruanda leben, sind nach dem Völkermord geboren. Die können mit diesem Denken, was da im Kongo noch das Reichsdenken, um bei dem Bild von vorhin zu bleiben, das macht für einen normalen Ruanda überhaupt keinen Sinn mehr. Der kann damit nichts anfangen. Und ich glaube, das merken die Leute auch so langsam, dass das, was sie da machen, dieses Brauchtum, dass das relativ wenig Relevanz hat. Viele von denen sind ja auch, haben sich ja im Kongo auch schon praktisch niedergelassen, haben kongolesische Frauen genommen, haben Familien gegründet, haben sich kongolesische Ausweise besorgt und versickern da so in der kongolesischen Gesellschaft. Also neben den Rückkehrern nach Ruanda gibt es ja auch sehr viele, die einfach so aus dem Radar verschwinden und als normale Kongolesen weiterleben. Vielleicht haben sie immer noch eine Waffe, aber so genau weiß man es dann nicht. Und in der kongolesischen Gesellschaft integriert sind. Und die Probleme, die sie hinterlassen, die sind ja für die Kongolesen fast noch größer als für sie selbst. Also der FDLR-Kämpfer, der kann sich ja entscheiden, okay, ich gehe nach Ruanda zurück, ich lasse das alles hinter mir, den ganzen Quatsch, den ich da gemacht habe, und in Ruanda kann ich mich neu erfinden und kriege ein Startpaket und werde ein anderer Mensch. Aber ein Kongolese, der jahrelang gelebt hat, da, wo diese Miliz aktiv war, der hat diese Möglichkeit nicht. Der bleibt da. Der muss damit klarkommen, dass er in einem Land wohnt, wo sich keiner um ihn kümmert oder um sie. Es sind ja auch sehr viele Vergewaltigungsopfer, Opfer von sexuellen Kriegsverbrechen. Ganze Dorfgemeinschaften, die ihre Lebensgrundlage verloren haben oder die mehrfach vertrieben wurden, die nichts mehr haben, und um die kümmert sich praktisch niemand. Und das war ja vor Gericht auch zu merken. Die FDLR-Zeugen, die kamen ja offen und öffentlich und wurden befragt und flogen ein und wieder raus. Und für die Kongolesen war es sehr viel schwieriger. Die sind komplett anonym geblieben. Die wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. Es war ganz klar, die sind total gefährdet, wenn sie aussagen, weil ja nach wie vor die FDLR an ihnen Rache nehmen kann, wenn sie
belasten. Aber das könnte sie doch auch an den Ruandern.
Das könnte sie vielleicht, aber dieser Unterschied macht einem dann schon klar, was das zum, die FDLR in Ruanda selbst ist kein Faktor. Die kann da den Leuten eigentlich nichts tun.
Okay.
Aber sie kann den Leuten im Kongo noch was tun. Und die Kongolesen, wie die eigentlich damit klarkommen, das ist auch in so einem Gerichtsverfahren natürlich eher nachrangig. Und man merkt dann aber auch, wenn man so die Geschichten liest, die dann auch in der Anklage standen, zum Beispiel, die da vorgebracht wurden, was den Leuten passiert sind für unglaubliche Dinge, wie lebt jemand weiter nach sowas? Wie kann jemand weiter eine normale Familie gründen, weiter sein Dorf, seine Felder bewirtschaften? Ist das überhaupt möglich? Also da stellen sich viele Fragen, was hinterlässt so eine Gruppe eigentlich, auch wenn sie anfängt zu verschwinden und zu verblassen, wie es die FDLR ja tut. Die verlässt ja verbrannte Erde.
Ja.
Die hinterlässt verbrannte Erde. Da ist nichts, da ist keine gesunde Gesellschaft übrig, die da irgendwas machen kann.
Über was für Verbrechen reden wir da?
2009 hat der Krieg sozusagen eine neue Wendung oder eine neue Welle genommen. Der kommt ja auch immer in Wellen und Zyklen im Kongo. Und damals haben sich ruandische und kongolesische Truppen zum ersten Mal geeinigt gehabt, gemeinsam gegen den einen Feind vorzugehen, gegen die FDLR. Und die FDLR hat damals am Tag des Einmarsches oder des Angriffes auf ihre Stellung, hatte sie gerade ein Meeting des Oberkommandos. Und auf diesem ist dann entschlossen worden, man wird es sich rächen und in den Krieg ziehen. Also man wird sich jetzt nicht einfach nur zurückziehen, in den Wald verkriechen, wir sprachen ja vorhin über den Wald, sondern man wird tatsächlich auch verbrannte Erde hinterlassen. Und so brannten im Frühjahr, vom Januar angefangen bis weit in den Sommer hinein, 2009 im Kongo täglich Dörfer, wo wirklich verbrannte Erde nur hinterlassen wurde, Häuser, ganze Dörfer niedergebrannt wurden, Menschen massakriert wurden. Es gab das Hauptmassaker von, da ist auch im Gerichtssaal, glaube ich, die größte Breite auch von Diskussionen und Zeugenvernehmungen eingenommen hatte. Das passierte im Mai 2009 in einem kleinen Dorf tief im Dschungel. Das Dorf heißt Busurungi. Und da gab es unterschiedliche Zahlen von Opfern, aber in der Anklage wurden 96 genannt, wobei Frauen also sehr brutal mit der Machete auch dem schwangeren Bauch aufgeschnitten wurde, um die Embryo zu entfernen, wo es also um so einen Grad von Massakrieren auch ging. Das waren die Menschenrechtsverbrechen, die in der Anklage eben so die prominente Stellung eingenommen haben.
Und die sind aber verurteilt worden wegen Kriegsverbrechen, nicht wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sind das keine Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Oder welche Dimension muss das erst annehmen, damit man Verbrechen gegen die Menschlichkeit annimmt?
Also das müsste man jetzt Juristen fragen, warum das Urteil so ausgefallen ist. Das haben auch im Gerichtssaal viele Leute nicht verstanden. Das war tatsächlich seltsam.
Hätte dieses Gericht Verbrechen gegen die Menschlichkeit überhaupt aburteilen können?
Natürlich.
Oder hätte man dazu noch den
Haken müssen? Nein, das war ja, das ganze Verfahren lief ja unter dem deutschen Gesetz, was die das Statut von Den Haag in deutsches Recht überträgt. Okay. Man kann ja hier alles machen, was in Den Haag auch gemacht wird. Okay. Und das war ein Prozess, der erste Prozess, der so geführt wurde. Und da die Anklage lief ja auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Nach dem Gesetz ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ein systematischer oder ausgedehnter Angriff auf die Zivilbevölkerung. Das klang so, das Gericht hat das nicht so gesehen, hat gesagt, das ist nicht zweifelsfrei als beides zu werten, systematisch und ausgedehnt. Und deswegen reicht das nicht für ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie haben auch im Urteil gesagt, auch das sehr umstritten, dass ja nicht die Zivilbevölkerung gezielt das Ziel des Angriffs war, sondern der Ort wurde angegriffen, weil dort Soldaten stationiert waren. Das heißt, man hat im Gericht so ein bisschen die Verteidigungslinie der FDLR übernommen, die gesagt hat, wir haben doch einfach Krieg geführt. Mhm. Das waren legitime Kriegsziele. Wenn sie nicht gesagt haben, wir waren es nicht, was sie auch immer wieder gesagt haben. Also erstens, wir waren es nicht und zweitens, es war legitim. Das war ja so ein bisschen die Verteidigungslinie.
Paradoxie.
Genau. Und das Gericht ist dem halt, nach dem Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dann muss man halt sagen, okay, dann gilt halt deren Linie. Und deswegen haben sie das nur als Kriegsverbrechen gewertet. Und sie haben auch gesagt, der Präsident und der Vizepräsident sind nicht als Befehlshaber dieser Kriegsverbrechen zu verurteilen. Auch das war ja die ursprüngliche Anklage, dass man gesagt hat, die haben das angeordnet.
Ja. Und das war ihnen nicht nachzuweisen?
Es war ihnen nicht nachzuweisen, dass sie militärische Befehle erteilt haben. Denn die militärische Befehlsgewalt im Alltag, die oblag ja und obliegt dem Militärchef, der im Kongo ist, der höchste General der FDLR. Und der telefoniert und spricht zwar mit dem Präsidenten in Deutschland, aber wenn es kein Telefonat gibt, wo der Präsident ihm sagt, du musst jetzt dies und jenes tun und du musst diesen Ort angreifen, sondern wenn sie nur allgemein über irgendwelches Zeug sich austauschen.
Der Präsident sagt, kümmere dich drum.
Nicht mal so weit. Ich denke, das wurde auch in vielen Zeugenaussagen klar. Naja, der Präsident, der konnte ja eigentlich nichts machen. Der war ja viel zu weit weg. Der hat uns doch eigentlich nichts zu sagen. Und da hat man dann schon auch gemerkt, dass diese Staatsstruktur auch ein Stück weit Einbildung ist.
Na, beziehungsweise, also das klingt jetzt so ein bisschen so quasi mafiös, ne? Also du erzeugst halt bei denjenigen, die überhaupt nur zur Rechenschaft gezogen werden können, so einen Zustand der plausible deniability, dass sie jederzeit sagen, Entschuldigung, ich habe gesagt, die sollen sich darum kümmern, damit meinte ich doch nicht, dass sie das Dorf anzünden und die Leute schlachten sollen.
So ungefähr, ja.
Das ist eigentlich, ist doch eigentlich eine, ja, organisierte Kriminalität gewesen, die da sich im Gewand des Pseudostaates gezeigt hat.
Also was im Prozess sehr spannend war, ich glaube, das ist einmalig überhaupt weltweit so passiert, dass man wirklich ins Innenleben, in die interne Kommunikation einer Rebellenorganisation richtig reinlauschen konnte, weil man ja die Telefongespräche im Gerichtssaal auch dann nicht nur original vorgespielt bekam, sondern auch von dieser komplizierten Sprache Kinyarwanda noch ins Deutsch übersetzt bekam.
Konnten die alle sehen oder waren die?
Nicht sehen. Also hören sozusagen, okay. Also wurden abgespielt zum Teil und im Stop-and-Go-Verfahren nochmal übersetzt oder zum Teil wurden Übersetzungen dann per Projektion an die Wand projiziert und man konnte sozusagen wirklich mitlesen, wie die sich unterhalten haben zwischen Deutschland und dem Kongo. Und dabei konnte man eine sehr gute psychologische Analyse starten, wie dieser Militärchef im Kongo selbst drauf war. Der hat diesen komplizierten Namen Silvestre Mudacumura. Aber er ist ein alter Herr, mittlerweile 62, 63, auch nicht mehr gut beisammen und ein schwerer Alkoholiker.
Ja.
Wie gesagt, ich hatte vorhin schon angesprochen, er wurde in Hamburg bei der Militärakademie ausgebildet, spricht gut Deutsch und brüllt jeden Morgen einen guten Morgen auf Deutsch in die Funkgeräte. Insofern kann das jeder Kindersoldat auf Deutsch dich mit guten Morgen grüßen. Und der hat auch dieses Gehabe nach wie vor. Also der liebt die Verwaltung, dann muss man alles in Excel-Tabellen eintragen. Also jeder seiner Soldaten ist an diesen Excel-Tabellen festgehalten. Gleichzeitig ist er eben, wie gesagt, ein schwerer Alkoholiker und so ein Jähzorniger mit Diabetes und Bluthochdruck, der leicht mal gerne ausflippt. Und so sagten auch sehr viele dieser Kämpfer vor Gericht oder auch junge Männer und ältere Offiziere, die ihn sehr gut aus seiner Kindheit kannten oder mit ihm auf die Grundschule gegangen waren, erzählten so von ihm und beschrieben den ja auch wirklich als notorischen Choleriker, der im Vollrausch und der trinkt jeden Abend so 2-3 Flaschen harten Alkohol, auch gerne mal Befehle abgibt, an die er sich morgens gar nicht erinnern kann und sehr radikal terrorisieren kann. Also auch Todesbefehle, Exekutionsbefehle und Holtertief-Polter seine eigenen Männer terrorisiert. Also sehr viele Leute oder seine eigenen Männer respektieren ihn durch Angst und Terror und nicht, weil sie ihn tatsächlich respektieren. Das war bei dem Präsidenten hier in Deutschland anders. Da war man eher so ein bisschen melancholisch, der große Boss oder der große respektvolle Mann. Er war eben sehr eine religiöse Führerfigur. Dadurch, ich hatte vorhin schon erzählt, er ging in die Kirche, war sehr gläubig und er hatte seine Krieger so ein bisschen als Gotteskrieger bezeichnet. Und auch behandelt. Also er schickte aus Deutschland jede Menge Gebete und fromme Grüße zu allen möglichen heiligen Feiertagen. Ostern, Weihnachten, große Botschaften.
Das ist so eine christliche Gesellschaft.
Ja, also sehr katholisch. Sehr radikal, glaube ich. Auch Gott hat Ruanda nur den Hutu gegeben. Deswegen sei es sozusagen Gottes heiliger Plan, das Land zurückzuerobern. Und so werden die auch sehr radikal sozusagen erzogen. Und man konnte so in dieses Innenleben, das eigentlich sehr verschlossen ist, so ein normal menschlich, selbst Ermittler können meistens da nicht einsteigen, konnten wir wirklich mal auch als Journalisten da eintauchen in das Innenleben einer Rebellengruppe und haben halt daraus dann dieses Buch geschrieben, was wirklich von A bis Z dann die Biografie einer Rebellengruppe im Kongo geworden ist.
Habt ihr auch vor Ort, also im Kongo selber recherchiert und mit Leuten geredet?
Ja.
Ist das, ich stelle mir das unglaublich, ja nicht gefährlich, aber zumindest angsteinflößend vor. Wenn ich höre, so ja 70 Gruppen, die auf irgendeine Art und Weise gegeneinander kämpfen und dann läufst du da als Weißer rum und stellst Fragen. Also ich bin
in den Kongo, in die FDLR-Gebiete reingefahren, 2012, da herrschte auch wirklich Krieg mit Frontlinien und Bombardement auf beiden Seiten. Da bin ich sicher durch 5 bis 10 verschiedene Straßenblockaden von verschiedenen Milizen erstmal durchgefahren, bis ich soweit war, die FDLR zu erreichen. Und das war wie so ein Flickenteppich an verschiedenen Milizen und jeder hatte so ein paar Hügel besetzt und manchmal war es auch gar nicht klar, wer hier gegen wen kämpft und war sehr kompliziert.
Dir nicht klar oder denen
auch? Denen auch nicht. Also ich hatte Situationen, da wusste der eine nicht, wer jetzt den anderen auf welchem Hügel jetzt beschießt, aber schießen wir mal. Also diese Situation haben wir auch in dem Buch festgehalten und also ich habe die FDLR einige Male damals besucht, auch in dem Zuge der Recherche hat die FDLR dann letztlich uns zugestanden, dass ich habe denen von dem Buch erzählt, dass wir kommen und dann tatsächlich auch Interviews mit den aktiven hochgradigen Kommandeuren auch durchführen können.
Und die haben jetzt nicht irgendwie versucht, da Legendenbildung zu betreiben und sich und ihr Ding in den schönsten Farben zu präsentieren? Oder anders gefragt, gab es Diskrepanzen zwischen dem, was die erzählt haben und was ihr hinterher im Prozess gehört habt?
Ja, also ich hatte den einen Colonel, mittlerweile ist er Brigadegeneral, Stani nennt er sich, nach Stanislas. Es ist ein Geheimname sozusagen. Habe ich interviewt über sehr viele Stunden in einem Dschungeldorf. Und er sprach so von sich, erstmal so seine Biografie, wo er aufgewachsen war, zur Schule gegangen ist, wo er seine Militärausbildung gemacht hatte, den General Murat Schmurat doch zum ersten Mal kennengelernt hatte bei der Militärschule und übersprang dann ein paar Jahre und hüpfte sozusagen in seiner Zeitchronik in der Erinnerung plötzlich ein paar Jahre nach vorne, und da war dann der Völkermord schon passiert und er stand als treuer Flüchtling oder als armer Flüchtling im Kongo mit seiner Familie, Frau, Kindern, und erzählte von einer großen Flucht und wie die Tutsi sie jetzt alle auslöschen wollten. Und dann hatte ich auch nochmal nachgefragt, nein, also während des Krieges, des Bürgerkrieges und der Krise war ich ja nur in der Militärschule. Und später, wir sind dem dann nachgegangen und haben tatsächlich diesen einen Oberst auch im Buch immer mal wieder thematisiert. Und wir sind dem nachgegangen, und auch Dominik hat nochmal ganz also wir mussten sehr tief graben in Archiven auch von des Genozids 1994. Und Dominik hat sehr viel in den Archiven rumgestolpert, was er da über den Brigadegeneral gefunden haben. Also ich hatte in Ruanda eine Anklageschrift sozusagen gegen ihn gefunden, wo mir der Name dann drauf war, und damit konnten wir weiter recherchieren.
Er war tatsächlich in einer Militärschule, aber eben nicht nur als kleiner Soldat, sondern er hat Straßensperren geleitet und befehligt. Er war in der Eliteeinheit, die Tötungen vollzogen hat. Er war sogar in der Einheit, die die letzte Tutsi-Königin von Ruanda umgebracht hat, eine sehr alte Frau, die man in den Wald gezerrt und hingerichtet hat, als Symbol, wir entledigen uns jetzt der Tutsi. In dieser Einheit war er dabei. Das ist also schon einer von den aktiven Tätern gewesen. Und das ist ja schon was Seltsames, auch was du sagst, man überspringt dann einfach die Zeit. Ja. Die Leute würden auch nicht von Völkermord reden, höchstens die Ereignisse. Ja. Es war ja irgendwie alles ganz schrecklich, und jeder hat da jeden umgebracht, und es war halt so, und was soll man machen, so ist es. Ja. Und so reden die auch drüber, während sie in der Zeit selber da nicht so drüber geredet haben, da waren sie viel offener und wussten, was sie taten, ne? Aber dann hinterher, dann verschwimmt das alles so ein bisschen und man will nicht drüber reden, und wenn, dann war es ja irgendwie auch richtig.
Ja, also für die gibt's keine Bewusstseinsmachung, kein schlechtes Gewissen. Ich hatte öfter mal das Gefühl, die FDLR ist wie so eine Art Geheimbund, wo die sich alle so eine neue Identität aufgebaut haben. Sprich, die haben auch alle so Geheimnamen, ja, da drinne. Es werden Erinnerungen so auch auf so komische, krude Weise verrückt oder auf den Kopf gestellt, dass sie mit dem jeweiligen Wiederholen dieser ganzen verstellten Erinnerungen plötzlich auch in deren Bewusstsein so abgespeichert werden.
Und die erschaffen dann ein neues Narrativ ihrer selbst.
Ja. Genau, also das haben wir bei der FDLR sehr viel festgestellt, diese Selbstbelügung, die bisher eigene Wahrheiten sozusagen so lange auf den Kopf zu stellen, bis sie plötzlich wahr sind für die in der Wahrnehmung. Es ist ich fand das immer wieder sehr erstaunlich, eben mit FDLRs, die aktiv sind, zu sprechen, und sie später in Ruanda, wenn sie zurückgekehrt sind und ein einigermaßen friedliches Leben, ein bisschen auch Selbstreflexion unternommen hatten, sie wiederzutreffen und so diese Wandlung auch zu erleben, weil in ihrer Ideologie sind die wirklich, weil wir vorhin beim Reich waren, auch in so einem Rassendenken hängen geblieben, das uns immer wieder stockiert hat, wie sehr das auch an den deutschen Holocaust und an das Dritte Reich zurückerinnert. Ja. Also nicht nur, weil es jetzt auch die Bundeswehr.
Militärische Effizienz, militärische Verwaltung.
Die Bundeswehrgeschichte dahinter gab, sondern auch, ich war total geschockt, als mir einer mal von dieser Bundeswehr erzählte und permanent das Wort Wehrmacht dann benutzte. Das war also nicht aus Versehen, sondern so, das haben die so gelernt. Also die studierten in ihrer Militärschule sehr viel den Zweiten Weltkrieg, den Russlandfeldzug.
Ich wollte gerade sagen, das letzte Mal, dass deutsche Soldaten auf diesem Kontinent so richtig waren, da hießen die auch Wehrmacht.
Die haben die SS als Vorbild.
Die waren ein bisschen woanders, aber so. Wer ist da in Stuttgart, war immer wieder als Zeuge, General Rommel.
Ja, wir hatten General Rommel in Stuttgart.
Einige Kriegsnamen.
Und die nannten sich, also die haben wirklich zu mir auch gesagt, die SS ist für uns das Vorbild eines disziplinierenden, loyalen Soldaten. Also, und Hitler sei der große Eroberer sozusagen. Also das ist deren Weltbild. Insofern fanden wir diese Deutschlandbezug auch nicht nur abwegig im heutigen Kontext, sondern auch was die deutsche historische Verantwortung ist, diesen Prozess durchzuführen, zu sagen, wir Deutschen müssen hier eigentlich auch mal ein Signal setzen.
Ja.
Weil auch, ich habe die zum Beispiel diese Kämpfer öfter mal beim Beten erlebt im Dschungel, wenn dann so ein ganzes Bataillon vor dir steht und alle betend zum Hitler, mit dem Hitlergruß. Das war absichtlich oder unabsichtlich, aber für mich echt, da war ich geschockt.
Hat ein bisschen was von Cargo-Kult auch, ne? Wir imitieren das so gut wir können, ja. Dann werden wir genauso stark und wie die damals waren.
Ja, wie bewusst das immer ist, weiß ich dann ja, nicht. Ne? Ja. Es sieht dann halt irgendwie so aus, vielleicht sollte man auch nicht zu viel reinlesen, aber was schon erstaunlich ist, und also ich kenne keine andere Gruppe in der Region, die wirklich ein so geschlossenes Weltbild hat, in dem man für nichts, was man tut, selber Verantwortung trägt. Man ist immer nur das Opfer von den bösen anderen und den bösen Umständen und dem bösen Rest der Welt. Und so sehen die sich ja. Wir tun ja niemandem irgendwas an, es sind immer nur die anderen. Und das deswegen war ja auch, glaube ich, dieser Gerichtsprozess so schwierig, weil da, wenn man so denkt, dann erkennt man natürlich, Schuld sowieso nicht, das gehört ja dazu, aber dass man nicht mal merkt, dass da irgendwas war, über das zu reden wäre,
ja.
Das kam dann schon immer wieder rüber, auch wie schwierig das war, auch in manchen Befragungen, dann fangen die Richter an, nach bestimmten Verbrechen zu fragen und die Kämpfer wissen überhaupt nicht, was die eigentlich meinen, und bis dann so ein Dialog in Gang kommt und also so ein Satz, den man immer wieder gehört hat, die Munition, die kann ja jeden treffen, Soldaten oder Zivilisten.
Munition unterscheidet nicht.
Munition unterscheidet nicht, ne? Also
nicht sagen, Waffen töten Menschen.
Was sollen, was können wir dafür, wenn mein Gewehr da einen so. Zivilisten trifft? Die Munition unterscheidet ja nicht. Und also den Satz hat man praktisch von jedem Kämpfer gehört, wenn es um Angriffe auf Zivilisten ging. Die Munition war schuld sozusagen, nicht ich. Ja, und also ist so ein bisschen solche Details, sogar das eigene persönliche Tun ist, da trägt man keine Verantwortung für. Aber das hat auch mit der Art, wie diese Organisation geführt wird, zu tun, nämlich dieser allmächtige Führungsanspruch, eben auch mit diesen ständigen Gebetsaufforderungen, mit dass man den Leuten eintrichtert, ihr seid, ihr führt einen gerechten Krieg für die Erlösung Ruandas. Wenn ihr alles richtig macht, so wie es in der Bibel steht, dann werdet ihr das Heil haben. Alles diese ganzen Sachen, da wird man natürlich irgendwann irre. Also da wird man ja zum Automat, der dann nur noch irgendwelche Regeln befolgt, weil es dann vielleicht irgendwann im nächsten Leben besser wird. Also das hat dann mit Realität gar nichts mehr zu tun.
Es klingt aber, als wäre das irgendwie so ein Wesenszug totalitärer Systeme, egal wie groß sie sind, sich selbst als Opfer zu präsentieren, der äußeren Umstände, die ja in dem Moment verschwunden wären, wo man seine totalitäre Herrschaft über,
also den Vogel,
alles ausgebreitet hat.
Ja, den Vogel hat tatsächlich der Präsident abgeschossen bei der Urteilsverkündung. Ich fand das sehr theatralisch, wie er sich da aufgespielt hatte. Er stellte sich in seinen letzten Worten sozusagen vor den Richter, kurz bevor das Urteil fiel, und hat ihn mit Pontius Pilatus aus der Bibel verglichen, also sich selbst indirekt damit als Jesus, der jetzt vor den ungerechten Richter tritt, und das Volk sozusagen schreit, nagelt ihn ans Kreuz. Und er sagt zu dem Richter tatsächlich ins Gesicht, aber du bist nicht mein oberster Richter, sondern nur Gott kann mich richten. Und ich werde die Schuld, also sozusagen das Urteil jetzt tragen, aber nur Gott wird die Sache an sich und mich richten. Also auch er hat alle Verantwortung wieder von sich gewiesen und auch das deutsche Gericht indirekt damit total illegitimiert aus seiner Sicht heraus über ihn überhaupt oder über die Sache ein Urteil fällen zu können. Ich fand das sehr theatralisch, hat aber wirklich alles auf den Punkt gebracht, wie diese Organisation bis heute tickt und denkt, und zwar und auch alle ihre Mitglieder und die Führung vor allem.
Über diese bizarren Umstand, dass er ratzfatz einen Asylantrag durchgekriegt und dann auch noch einen deutschen Pass hatte, ist der Bundesrepublik da noch sind da noch mehr Vorwürfe zu machen oder noch mehr Ungereimtheiten bei rausgekommen bei diesem Prozess?
Also das war im Prozess eigentlich nicht Thema.
Es ging nicht um die Bundesrepublik.
Es ging um die Schuld dieser beiden Menschen und deren mögliche strafrechtliche Verantwortung für Verbrechen im Kongo. Also es war ja nicht die Gesamtaufarbeitung der FDLR und vor allem nicht der deutschen Politik. Obwohl, glaube ich, die Verteidiger der beiden Angeklagten hätten lieben gerne die halbe Bundesregierung geladen und sonst jemanden, um zu beweisen.
Wäre möglicherweise auch hochpeinlich geworden.
Das wäre hochpeinlich geworden. Hätte auch garantiert nicht geklappt. Ich denke, da die Fragen, die müssten jetzt eigentlich erst gestellt werden, weil jetzt diese ganzen Sachen kann man erstmals in ihrer Gesamtheit sich auch mal angucken und dann auch merken, dass es da in der Summe ein Versagen gibt von deutscher Seite. Wo man sagen kann, jeder einzelne Schritt lässt sich vielleicht irgendwie erklären, aber alles zusammen ergibt schon ein Bild, was so nicht zu erklären ist, nämlich dieses jahrelange Dulden und Tolerieren und so wenig wie möglich machen und jeden aktiven Schritt lieber beiseite lassen, bis eben 2009, als man die dann doch festgenommen und vor Gericht gestellt hat. Aber alles, was davor gelaufen ist, ja, das muss noch aufgearbeitet werden.
Denkst du, dass es aufgearbeitet werden wird?
Also das war unsere Motivation dahinter, dieses Buch zu schreiben. Auch wir haben es 500 Seiten. Es ist ein wahnsinnig schweres Werk. Wir haben auch ein paar tausend Fußnoten. Ich will jetzt niemanden
abschrecken. Schwer im Sinne von schwer zu lesen oder schwer zu tragen?
Nein, es ist super zu lesen.
Es ist wirklich gut zu lesen. Jeder kann, ohne dass er eine Ahnung haben muss, wirklich einsteigen und wir führen sozusagen ganz leicht in den Dschungel rein. Es ist ein spannender Krimi, glaube ich, der auch schon fesselt und den man schon gerne bis zum Ende lesen möchte, wenn man so eine gewisse Geduld am Anfang sich zum Reindenken mitgebracht hat. Und wir wollten eben einfach auch mal diese Geschichte von A nach Z einfach mal aufschreiben. Also die Rolle der Deutschen in der Vergangenheit, wie jetzt auch aktuell. Also die UNO ist ja immer wieder ein Thema, wie man die FDLR auch entwaffnet. Wir hatten in den letzten Jahren der Chef der UNO im Kongo war ein Deutscher, der höchste Diplomat Deutschlands auf der internationalen Ebene, Martin Kobler, der mit der FDLR auch umgehen musste, entwaffnen, nicht entwaffnen. Er hat sich dann auch entschieden, ganz radikal vorzugehen, extreme Maßnahmen zu ergreifen, bis hin zu neuen Mandaten, dass die UNO sich so eine Art Schießbefehl abholt vom Sicherheitsrat und sagt, so Jungs, wir kommen jetzt in den Dschungel und wir machen euch platt, wenn ihr euch jetzt nicht freiwillig bis zu einem gewissen Deadline entwaffnet. Die Deadline ist verstrichen, ohne dass ein Schuss fiel, aber Martin Kobler war zumindest kampfeswillig. Praktisch ist es dann, wurde es dann nicht umgesetzt. Aber so waren auch im aktuellen, bis vergangenes Jahr, die deutsche Regierung, nicht als Regierung, aber die Deutschen, wir Deutsche, in diesem Kongo-Drama mit der FDLR ein wichtiger Akteur. Und das wollten wir einfach mal von A bis Z einfach aufschreiben und wie gesagt, auch einmal diese Quellen, einzigartigen Quellen, die sich aus dem Prozess und diesem Innenleben der FDLR, das wir selber recherchiert haben, dass das einfach mal gebündelt auch als zeitgeschichtliches Dokument auftaucht.
Du sagtest vorhin, es wäre wichtig, dass Deutschland auch in dieser Beziehung ein Zeichen setzt. Ist das der Bundesrepublik gelungen?
Ich finde ja, weil jetzt zumindest der FDLR in den letzten Begegnungen, auch in der letzten Telefonkommunikation, die ich mit denen hatte, schon oft das Licht aufgegangen ist, ups, die Deutschen, die finden uns jetzt nicht mehr so toll. Also wir haben jetzt keinen Botschafter mehr in Deutschland, sondern der sitzt jetzt auch noch in Stammheim im Schwerverbrecherknast. Das ist war für die schon ein krasses Warnschild, das von Deutschland aus dann ein Signal sozusagen, das in den Kongo gesendet wurde und hat sicher sehr viele aktive Führer, die weltweit ja in verschiedenen Exilstaaten saßen, nicht führende Rolle gespielt haben, aber das Finanznetzwerk mit abgedeckt haben, in Belgien, in Niederlanden, in Norwegen, in den USA. Diese Männer sind zum Teil untergetaucht oder spielen heute zumindest nicht mehr die Rolle wie früher. Sprich, diese internationale Dimension dieses Terrornetzwerks, die wurde damit zerschlagen, und da hat Deutschland einfach mal einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht, dass andere Länder dem auch folgen und die Ermittlungen angestrengt hatten.
Du meinst die internationale Dimension dieses Terrornetzwerkes. Was würde passieren, wenn ihr euch die nächste größere, ordentlich strukturierte Rebellengruppe anguckt? Würde dann genau das Gleiche nochmal passieren?
Dass die dann auch in Deutschland vorkommen?
Dass wir dann auf einmal hier irgendwie deren Führungskader mit deutschen Pässen finden, die prima in die Gesellschaft integriert sind?
Ja, spannend. Mal gucken, wer noch alles so kommt. Ich glaube eigentlich nicht, dass da noch jemand ist. Nein, das war ja, die Sache mit dieser Organisation ist ja, im Grunde konnte man das alles vorher schon wissen. Mhm. Man hat es aber nicht wissen wollen. Oder die es wussten, die konnten damit nicht viel anfangen. Und man muss ja dazu sagen, auch im Kongo und in der Region, man dachte ja immer, das erledigt sich irgendwie von selbst. Also da springen noch diese paar Hanseln rum, aber das ist doch nicht wirklich ein Problem. Und ja, irgendwie, es gibt immer was Wichtigeres, und viel wichtiger ist es, in Ruanda selber was aufzubauen, so was ja vielleicht auch stimmt. Aber dann hat man eben gemerkt, es reicht nicht und man muss was tun. Und man kann ja an diesem Prozess jetzt sehr viel kritisieren, und das tun wir auch. Also da ist sehr viel im Einzelnen ziemlich schräg gelaufen, aber dass er überhaupt stattgefunden hat. Und am Ende sind ja die beiden schuldig gesprochen und verurteilt worden. Und das ist das, was hängen bleibt. Die ganzen Feinheiten juristisch, die interessieren in ein paar Jahren dann nicht mehr. Peinlich wäre es jetzt, wenn der Bundesgerichtshof das Urteil aufhebt und sagt, ist alles Mist. Könnte passieren, wissen wir nicht. Das steht noch aus.
Was ist denn im Prozess? Was ist im Prozess denn schiefgelaufen?
Naja, schiefgelaufen. Gut, beide Seiten haben ja Revision eingelegt. Beide sind nicht zufrieden mit dem Urteil. Den einen ist es zu viel, den anderen zu wenig. Es gab viele Verfahrensfragen, sage ich mal, die von manchen dann als Verfahrensfehler bezeichnet werden. Das sind ja Sachen, da hat ein deutsches Gericht nicht so Routine. Macht man wirklich alles richtig, wenn man diese Art von Auslandszeugen lädt, wenn man diese Art von Ermittlungen führt? Da kann natürlich jeder Jurist da irgendwelche Punkte finden, wo er sagt, das ist nicht ganz korrekt abgelaufen, das ist garantiert möglich. Die Frage des Umgangs mit den Opfern, ob man wirklich alles umfassend ermittelt hat und alles richtig gemacht hat, da wird sicher ewig drüber gestritten werden unter Juristen. Aber ich finde, das ist nicht das Wichtige, sondern also es ist natürlich wichtig für weitere solche Fälle, dass man das weiterhin gut macht. Aber jetzt, was diese Gruppe angeht, die hat ihren Dämpfer gekriegt, und viel mehr konnte man wahrscheinlich von Deutschland aus jetzt nicht machen als das, um da auch mal ein Zeichen zu setzen. Aber dieses Zeichen, das sollte dann auch ankommen, und da sollte dann auch was draus folgen, indem Deutschland dann auch ein bisschen weiter nachdenkt, wie konnte das überhaupt passieren. Deswegen ist ja diese lange Vergangenheit auch wichtig. Hier geht ja noch viel weiter zurück. Deutschland war früher Kolonialmacht in Ruanda. Es war die erste europäische Kolonialmacht in der Region. Weiß hier keiner mehr. Nee. In Ruanda weiß das jeder.
Ja.
Und es gibt eine ganze Kette von historischen Verantwortungen eigentlich, die Deutschland in der Region hat, von damals bis heute. Und das hat dieser Prozess gezeigt. Warum kommen denn diese Leute überhaupt her? Hätten sie ja gar nicht machen müssen. Aber irgendwann war es selbstverständlich, dass ruandische Studenten, die damals regierungsnah waren in den 80er Jahren, wenn sie Ingenieurswesen studieren wollten und solche Sachen, ja, dann ging man natürlich nach Deutschland. Und es gab Stipendien dafür. Es gibt ja Partnerschaften. Das wurde ja von hier alles bezahlt und auch gemacht. Und es gab die Militärausbildung bei der Bundeswehr und alles das. Und die Frage, kümmert man sich dann um die möglichen Folgen, die das dann hat, wenn dann plötzlich sowas wie dieser Völkermord, der ja alle politisch überfordert hat, keiner wusste ja, was man da überhaupt, kann man da irgendwas machen oder nicht. Es ging ja auch alles im
Weiß man heute Fragen eigentlich, ob man irgendwas hätte machen können?
Naja, natürlich hätte man was machen können. Also man hätte ja die UN-Truppen, die da waren, vielleicht nicht abziehen müssen, wenn während da gemordet wird. Ja. Oder man hätte ihnen erlauben können, auch was zu tun, wenn neben ihnen jemand umgebracht
wird. Mandat.
Also so ein paar Selbstverständlichkeiten, die man heute hat, die gab es ja damals nicht. Mhm. Schutz von Zivilisten als Teil vom UN-Mandat war damals nicht.
Ach so.
Deswegen konnten die nichts machen. Die hatten nur ein Beobachtermandat. Mhm. Und zugucken und Berichte schreiben und sagen, es geht aber alles nicht.
Aber was will man machen, wenn ich ein befreundeter, stabil aussehender Staat, der schickt mir halt irgendeinen Studenten auf die Militärakademie, den bilde ich hier aus, schicke den zurück, damit er da im Militär meines befreundeten Staates dienen kann. Wie will ich kontrollieren, dass das nicht irgendwann kippt? Ich kann doch eigentlich nur aufhören, ausländische Soldaten hier auszubilden, oder?
Naja, ich kann vielleicht mich hinterher noch dran erinnern. Also das war ja auch, hat Jahre gedauert, bis die Bundeswehrakademie überhaupt zugegeben hat, dass der Typ da studiert hatte.
Ich habe 4 Jahre lang immer wieder regelmäßig Anfragen gestellt. Ich wusste es ja, dass der Typ Deutsch spricht, war alles, was... wir bekamen ja auch irgendwann dann SMS von ihm auf Deutsch zum Neujahr. Es war nicht von der Hand zu weisen, aber die Bundeswehr und die Führungsakademie und das Archiv und das Bundesarchiv und zwischen Bonn und Hamburg und wo ist das Archiv und dieser Name. Es hat Jahre gedauert und wirklich auch sehr viel Druck benötigt und sehr viele Quellen benötigt, um von der Bundeswehr diese eine Mail zu bekommen. Hiermit bestätigen wir, Jahrgang 68 haben wir ihn ausgebildet. Es hat lange gedauert.
Ist euch das noch öfter passiert oder war nur die Bundeswehr so verschlossen?
Die Bundeswehr war da sicher die Spitze des Eisbergs. Wir haben sehr viele Anfragen auch bei der UN gestellt gehabt, weil wir haben für das Buch Vergangenheiten von verschiedenen dieser FDLR-Führer aufgegriffen. Unter anderem eine große Skandalvergangenheit, die wir sehr breit auch thematisiert haben in dem Buch, ist die von Calixt Mbarushimana, der als Generalsekretär der FDLR bis heute tätig ist, der in Paris lebt. Aha. Und diese doch sehr schillernde Figur innerhalb der FDLR wird ja als sehr schillernd charismatisch bezeichnet, hat damals 1994 während des ruandischen Genozids für die UN in Ruanda gearbeitet als Computerfachmann. Mhm. Und die UNO-Truppen sind damals abgezogen. Und er hat sich sozusagen als der jetzt Übergangschef der UNO in Kigali, in der Ruandas Hauptstadt, aufgeführt und hat damals mit UN-Fahrzeugen und Benzin und all dem Equipment, was da übrig war, Tötungskommandos angeführt. Und wir haben sehr viel recherchiert in den Archiven von verschiedenen Ermittlern auch, die damals tatsächlich versucht haben, Zeugenaussagen zu finden und Beweise zu finden, dass er die Tötung als UN-Angestellter tatsächlich eigenhändig verwickelt war. Und die UNO hat sich da auch immer mal wieder als totes Sackgasse erwiesen, sich dessen Vergangenheit zu stellen. Er war bis 2001 angestellt in verschiedenen UN-Missionen weltweit, in Sierra Leone, Angola. Letztlich wurde er in Kosovo geschickt. Und dort kam dann auch zum ersten Mal ein Haftbefehl, also der Interpol-Haftbefehl, auf den Tisch geflattert, die UNO sich mit der Vergangenheit dieses Mannes konfrontiert sah, der in Ruanda 1994 unter UN-Flagge den Völkermord mutmaßlich mit durchgeführt hat.
Das ist jetzt eine sehr naive Frage, aber was bitte stimmt nicht mit der Welt? Wisst ihr auch nicht?
Nö.
Das ist doch, gab es irgendwo einen Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, es kann jetzt nicht mehr absurder werden? Oder habt ihr einfach irgendwann aufgehört und gesagt, so, wir geben uns das jetzt?
Oder das kann alles noch viel absurder werden, aber da hätten wir noch 4 Jahre weiter recherchieren müssen, dann wäre es noch absurder geworden.
Also die Kette der Absurditäten riss nicht ab. Wir fingen ja schon mit absurden Geschichten an und es war bis zum Ende, 6 Jahre haben wir insgesamt an der FDLR jetzt rumrecherchiert. Und es wurde immer absurder und es hat auch kein Ende genommen. Bis vergangenes Jahr wir wirklich mal Ende setzen mussten, auch in unserer eigenen Erzählung, weil wir mussten dieses Buch ja auch irgendwann mal fertig schreiben. Aber es war bis zum letzten Tag spannend, als dieser eine Genozidtäter im Kongo sozusagen gekidnappt wurde. Und er war so ein Heiler und Fetischheiler in der FDLR, der verschleppt wurde und dass sich auch festgenommen wurde, wo wir wirklich nochmal ganz, ganz zurück mussten, aber auch ein großer, schillender Genozidtäter. Also wir haben wirklich bis zum letzten Moment, bevor wir das Buch zugeschlagen haben, tatsächlich aktuelle Absurditäten recherchiert.
Du sagst es eben, Suche in Archiven von Ermittlern, die sich da gekümmert haben. Was sind das für Archive und was sind das für Ermittler?
Privatarchive waren das sehr viele.
Von Leuten,
von Menschen, die in dieser Vergangenheit der letzten 20 Jahre seit dem Genozid bis heute sich mit diesem Thema Genozid, Täter, Verantwortung, auch juristische Verantwortung für die Taten 1994, persönlich und offiziell als in damaligen Jobs bis heute persönlich damit rumschlagen. Es ist, ich muss immer wieder traurig an Gromo denken, ein UN-Angestellter, der 1994 schon in Kigali war und vor eigenen Augen gesehen hat, wie die Tutsi abgeschlachtet werden, damals auch Calixte, den FDLR-Generalsekretär, persönlich kennengelernt hat, der hatte uns sein privates Memoiren gegeben, kurz bevor er starb, vor einigen Jahren, und hat seine persönlichen Tagebuch sozusagen Aufzeichnungen uns exklusiv übermittelt oder überlassen, was wirklich Beweise waren, wie Calixte 1994 schon drauf war und wie er heute nach wie vor sozusagen die charismatische Führungsfigur für den Genozid ist in der FDR.
Also jeder, der in der Zeit, der die Zeit damals da miterlebt hat, der trägt ja irgendwie eine Last mit sich rum.
Ja.
Also das ist, glaube ich, was nicht vergeht. Also jeder hat da so seinen Schatten aus dieser Zeit. Die Leute, die 1994 in Ruanda waren oder eben auch in den Jahren danach überhaupt in der Region. Weil da so vieles nicht aufgearbeitet ist, weil so vieles live ist nach wie vor. Das sind ja alles unfertige Geschichten. Die FDLR ist eine von vielen unfertigen Geschichten. Das sind die alten Völkermordtäter, die ihr Land zurückerobern möchten. Mhm. Aber das ist eben auch noch eine lebendige Geschichte. Und die ganzen Fragen der Aufarbeitung des Genozids und wer wusste was, wann und wer war wie involviert, da stecken wir auch erst am Anfang, auch was Aufarbeitung und Recherche angeht. Die deutschen Akten zu der Zeit sind ja nach wie vor gesperrt, da kommt man ja nicht ran. Das wurde ja vor 2 Jahren der 20. Völkermordjahrestag begangen wurde, da gab es ja hier auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ja. Da gab es Bundestagsanfragen und Feierstunden und Reden und da wurde das auch thematisiert, dass man nach wie vor nicht an die internen Berichte und so rankommt, die das Auswärtige Amt hat. Und also die große Frage, wusste man rechtzeitig und hätte man was tun können, die stellt sich in jedem Land. Und die ganzen Leute, die beteiligt waren, die wären ja nicht jünger.
Ja.
Und die das wissen und die es mit sich rumtragen. Und das sind ganz viele, die tragen auch Dinge rum, von denen sie wissen, wenn sie das erzählen, dann überleben sie das nicht, möglicherweise. Auch in der Region selber natürlich. Die ganzen Geschichten, die da die Leute selber erlebt haben, nur ein kleiner Bruchteil davon ist ja überhaupt je erzählt worden. Die Leute reden ja auch über vieles nicht. Selbst in Ruanda selber, gibt's da überhaupt jemanden, der über die Zeit seine Memoiren geschrieben hat? Sowas macht man da nicht. Das ist lebensmüde. Und da ist diese Verquickung von diesen ungeheuerlichen Sachen, die damals passiert sind, mit einem Krieg, der bis jetzt weitergeht,
ja.
Das ist schon fast zu groß. Ja, da kommt man gar nicht ran. Also wo fängt man da an, wo hört man da auf? Weil da ist man direkt in Lebensgeschichten, die an denen zu rütteln, sich eigentlich schon verbietet in ganz vielen Hinsichten. Und also man merkt sowas ja dann auch in sowas wie diesem Gerichtsverfahren auch, wenn da nur so ein kleiner Rand da mal gelüpft wird und man dann drunter schaut und man merkt, was da alles an weiteren Dingen kommt, die man eigentlich in Erfahrung bringen müsste und man weiß, dass das garantiert nie passieren wird, weil die Leute darüber nicht reden, weil sie ja irgendwie ihr Leben weitergestalten müssen. Also wie kommt man daran, auch von hier aus? Also wie weit, da kann man ja dann auch nicht sagen, jetzt hier als Leute in Deutschland, naja, aber wir decken das jetzt alles auf.
Wir haben
unseren eigenen letzten Krieg noch nicht wirklich aufgearbeitet. Wie kann das sein? Also wir wissen ja nach dem Zweiten Weltkrieg, es hat ja über 20 Jahre lang gedauert, bis man angefangen hat, ernsthaft aufzubereiten.
Und das war
wir sind in der Region jetzt auch bei den 20 Jahren. Also das fängt vielleicht jetzt irgendwann dann an. Aber das ist auch nicht was man von hier aus machen kann. Das ist ja auch was die Leute selber machen müssen.
Als ihr aufgebrochen seid zu eurer Recherche, was habt ihr da gesucht und was habt ihr letztlich gefunden? Gibt es da eine Diskrepanz?
Ich glaube ja auch, bin einfach so ein bisschen mit der Nase draufgestoßen sozusagen auf das Thema. Aber und ich habe damals danach ja eigentlich auch nicht gesucht. Ich gefunden habe ich eine Geschichte, die mich über Jahre lang hin stetig begleitet hat, auch nicht losgelassen hat. Ich glaube, das war so ein bisschen so, ich habe so meine interne journalistische Leidenschaft dabei
das
gefunden.
Das Lebenswerk.
Auch an dieser Geschichte wirklich eisern dran zu bleiben, weil es sie für mich immer wert war, die aufzuschreiben, bis eben, also eine große Geschichte auch mal ein Buch vielleicht rauszumachen. Und gefunden haben wir drei uns auch so, als jeder hat für sich in diesem Thema sozusagen angefangen und wir haben uns drei gefunden, das ein starkes Team war, weil wir alle aus unterschiedlichen Ecken an dieselbe Geschichte rangegangen sind.
Ihr habt das Buch zu dritt geschrieben, also ich rede gerade nur mit zwei Autoren.
Genau, mit der Bianca Schmolze noch von der medizinischen Flüchtlingshilfe Bochum, die aus der Opferseite sozusagen, aus der Menschenrechtsorganisatorischen Seite so mit dem Gedanken eben an dieses Thema rangekommen ist, wie kriegt man Gerechtigkeit für die Opfer? Und so haben wir uns drei eigentlich sehr gut ergänzt, diese Geschichte, die so komplex war und die so vielfältig ist, einfach mal gemeinsam wie so einen Kuchen zusammenzurühren und so die Komplettgeschichte sozusagen von allen Seiten und allen Perspektiven zu beleuchten.
Simone Schlindwein und Dominik Johnson, ich danke euch.
Danke auch.
Danke.
Wer redet, ist nicht tot.